Herzlich willkommen zu Steierland bahnbrechend, dem Podcast der Initiative Steierland. Dieses Mal powered by Rotes Kreuz Steierland. Mein Name ist Nora Meyer und ich spreche in diesem Podcast immer mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region über die Region. Wir sind mitten im Hochsommer, das freut uns zwar einerseits, andererseits kann in der Hitze natürlich schnell einmal der Kreislauf WO geben, es können Badeunfälle passieren, Motorradunfälle und. Grund genug, unser Wissen rund um das Thema Erste Hilfe ein bisschen aufzufrischen. Bei mir zu Gast ist daher heute die Lehrbeauftragte für Erste Hilfe, Elena Heinzelmann vom Roten Kreuz in Bad Hall. Liebe Elena, herzlich willkommen, freut mich, dass du Zeit hast.
Danke für die Einladung.
Liebe Elena, mein letzter Erste-Hilfe-Kurs ist schon wieder ein paar Jahre her, gebe ich zu. Ich werde ihn aber heuer noch auffrischen im Rahmen der Arbeit. Da steht sogar der Termin schon fest. Und in der Zwischenzeit höre ich dir heute ganz genau zu und auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, damit wir auf dem Gebiet wieder ein bisschen fitter werden. Vielleicht gleich einmal als Einstiegsfrage für dich. Warum ist denn Erste-Hilfe insgesamt so wichtig bzw. ja eigentlich lebensnotwendig?
Wenn eine Person in einer Situation ist, wo es Hilfe braucht, beziehungsweise medizinische Versorgung, dann ist die Zeit ein wichtiger Faktor. Das heißt, es geht darum, dass sie möglichst schnell die Hilfe kriegt, die es braucht. Und da ist Ersthelfer der wichtigste Mensch eigentlich, weil es gibt eine Rettungskette und die wird nur in Gang gesetzt, wenn der Ersthelfer Maßnahmen setzt, wenn er den Notruf wählt und Erste-Hilfe-Maßnahmen leistet. Gerade bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand ist besonders wichtig, dass der Ersthelfer mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnt und den Notruf wählt, damit die Rettungskräfte eintreffen und dann übernehmen können.
Ich kenne das ja von mir selber. Man hat grundsätzlich immer Angst davor, in eine brenzlige Situation zu kommen plötzlich. Ja, nicht nur, weil es natürlich extrem schlimm ist, das mit anzusehen, sondern auch, weil man ja etwas unter Anführungszeichen falsch machen könnte. Aber kann man bei Erster Hilfe eigentlich was falsch machen überhaupt oder ist falsch machen in dem Fall nicht einfach gar nichts zu machen?
Ja, genau so ist es. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist gar nichts zu tun. Man muss sich das selber vorstellen, wenn man in einer Situation ist, wo man auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen ist, ist man froh, wenn wer da ist, der ihm hilft. Und darüber hinaus ist man in Österreich auch gesetzlich dazu verpflichtet. Das sollte aber keinen verschrecken, weil Erste Hilfe ist einfach.
In welchen Situationen müssen wir denn grundsätzlich am ehesten Erste Hilfe leisten? Was sind denn da so die Erfahrungen vom Roten Kreuz?
Die meisten Unfälle passieren nicht, wie man vielleicht vermuten würde, im Straßenverkehr, sondern eigentlich zu Hause, in der Freizeit, in der Arbeit oder beim Sport. Das heißt, man wird am ehesten Personen versorgen müssen, die man kennt.
Das heißt, es kann zum Beispiel passieren, dass wer von der Stiege runterfällt oder Klassiker, Kirschen pflücken, solche Dinge dann wahrscheinlich.
Ja,
oder?
Genau.
Gibt es einen Ablauf, den ich in einer Erste-Hilfe-Situation immer berücksichtigen muss? Gibt es da, weiß nicht, irgendeine Reihenfolge? Glaube, haben wir eh schon alle mal gelernt. Ich habe es nur wieder im Hinterkopf drinnen. Was muss ich als Erstes machen, als Zweites, als Drittes?
Das Wichtigste als Ersthelfer ist, dass du mal auf den Selbstschutz achtest. Ja, und du kannst keiner Person helfen, wenn du dich dadurch selbst in Gefahr bringst. Dann ist es wichtig, dass du die Unfallstelle absicherst, den Notruf wählst und mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnst. Ganz wichtig für uns ist auch, für die Rettung, dass du vor Ort bleibst. Und vielleicht, wenn möglich, freuen wir uns auch immer, wenn wir einen Einweiser finden, der an der Straße steht, uns winkt und uns so auf den Ort des Geschehens aufmerksam macht.
Welche Eselsbrücken gibt es denn eigentlich, die ich mir leicht merken kann und die ich mir dann im Notfall, wenn ich dann vielleicht selber gerade ein bisschen so einen Schockmoment habe, trotzdem sofort in Erinnerung rufen kann? Also ich weiß noch, ich glaube, es hat damals in der Schule dann das übergeben, 144 Rettung hier oder so, das habe ich zum Beispiel noch im Kopf. Gibt es da noch andere Eselsbrücken?
Ja genau, was anderes, was mir ja spontan auch noch einfallen wird, wäre, dass man sich den Vierer bei 144 vorstellen kann wie den Rettungssessel aus dem Auto. Und wenn ich an die Wiederbelebung, also an die Herzdruckmassage denke, dann gibt es verschiedene Songs, die den richtigen Rhythmus vorgeben, wie zum Beispiel Stayin' Alive, Atemlos oder der Radetzky-Marsch.
Atemlos ist da auch dabei? Das habe ich gar nicht gewusst. Okay. Stayin' Alive. Genau, Stayin' Alive. Stayin' Alive. Und genau in diesem Rhythmus.
Ja,
oder?
Genau.
Ich würde jetzt gern, Elena, ein paar Szenarien mit dir durchgehen, die uns alle und jederzeit betreffen können. Szenario Nummer 1, fangen wir mal ein bisschen harmloser an. Stellen wir uns vor, jemand stößt sich den Kopf in der Arbeit und hat dann eine Platzwunde. Die schaut schrecklicher aus, als es wahrscheinlich ist. Wie kann ich denn hier helfen?
Du achtest zuerst auf dich selbst und ziehst dir einmal Handschuhe an. Dann legst du eine Wundauflage auf die Wunde und fixierst diese einfach mit einer Mullbinde. Du kannst dann noch die Basismaßnahmen durchführen. Die heißen Basismaßnahmen, weil man sie bei jedem Notfall und bei jedem Unfall durchführen kann. Das ist einmal die Person in einer für sie angenehmen Position lagern. Bei einer Kopfverletzung wäre das mit erhöhtem Oberkörper. Du bleibst bei der Person und sprichst mit ihr, das wäre die psychische Betreuung. Du schaust, dass die Person gut Luft bekommt, du kannst enge Kleidungsstücke öffnen oder auch das Fenster öffnen, damit frische Luft in den Raum reinkommt. Und du sollst die Körperwärme der Person erhalten, das heißt, wenn ihr kalt ist, würdest du sie zudecken. Weil es eine Kopfverletzung ist, solltest du neben der Wundversorgung auch auf Anzeichen einer Gehirnerschütterung achten. Das wäre zum Beispiel Übelkeit, Kopfschmerzen oder Schwindel. Wenn solche Anzeichen auftreten sollten, dann soll die Person bitte einen Arzt aufsuchen.
Gehen wir zu Szenario Nummer 2. Bei einer Grillfeier, da trinkt eine Freundin von ihrem süßen Getränk. Plötzlich, man hört es eh schon summen, kommt eine Biene und sie verschluckt sie. Sie wird im Mund gestochen. Was mache ich dann?
Bei einem Insektenstich, das kennt man, da schwillt die Wunde meist relativ schnell an. Und die Gefahr natürlich beim Stich im Mund ist, dass die Atemwege zuschwellen. Das Einfachste, was du machen kannst, ist ihr mal Eis zum Lutschen zu geben, damit sie die Wunde von innen kühlen kann. Zusätzlich kannst du durch ein Kühlpack zum Beispiel auch die Wunde von außen noch kühlen. Und du wählst auf jeden Fall den Notruf. Du bleibst bei der Person und machst auch hier wieder die Basismaßnahmen. Und sollte sie eine Allergie haben oder eine Allergie bekannt sein und sie hat dann schon Notfallmedikamente gegen eine allergische Reaktion, kannst du ihr beim Einnehmen dieser Medikamente helfen.
Gehen wir über zu Szenario Nummer 3. Ich bin bei einer Veranstaltung, es ist ein schwül heißer Sommertag. Plötzlich sackt einer der Teilnehmer vor mir am Boden zusammen und bleibt reglos liegen. Natürlich ein Schockmoment. Wie reagiere ich da?
Du beginnst damit, einen Hilferuf abzusetzen, damit eine andere Person für dich den Notruf wählen kann. Dann musst du den Notfallcheck durchführen, das heißt, du schüttelst die Person sanft an den Schultern und sprichst sie laut an. Wenn sie darauf nicht reagiert, kannst du davon ausgehen, dass sie reglos ist. Dann musst du die Atemkontrolle durchführen. Dazu legst du eine Hand an die Stirn und eine Hand ans Kinn von der Person und überstreckst den Kopf der Person vorsichtig nach hinten. Du gehst mit deinem Ohr zum Mund der Person und überprüfst für ungefähr 10 Sekunden durch Hören, Sehen und Fühlen, ob die Person nur atmet. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn die Person atmen würde in dieser Situation, dann musst du sie in die stabile Seitenlage drehen. Wenn du keine Atmung feststellen kannst, musst du mit den Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen.
Womit wir wieder bei dem Bee Gees-Song werden, Stayin' Alive, also den dann im Hinterkopf haben, oder?
Ja, genau.
Da ist für mich auch eine Frage, die wieder auftaucht. Ich glaube, viele haben dann auch die Hemmung, dass sie was kaputt machen könnten, indem sie zu fest auf die Rippen drücken, zu stark und dann da irgendwas bricht bei der Person an den Rippen oder so. Kann man da was wirklich falsch machen bei so einer Wiederbelebung?
Es kann natürlich sein, dass Knochen dabei brechen, aber es ist wichtig, fest und schnell zu drücken, weil sonst ist die Wiederbelebung einfach nicht zielführend. Und wichtiger ist, dass die Person am Ende wieder atmet und Knochen können wieder heilen.
Der Defibrillator hängt ja jetzt oft schon in den öffentlichen Einrichtungen. Das ist wahrscheinlich auch eine sinnvolle Maßnahme sofort in so einer Situation.
Genau, wenn ein Defibrillator in der Nähe ist, wäre es spitze, wenn eine Person läuft und diesen holt. Wichtig ist, dass durch das Holen des Defibrillators auf keinen Fall die Wiederbelebungsmaßnahmen unterbrochen werden dürfen.
Das heißt, ich schicke im Idealfall eine zweite Person, die sowieso am Ort ist. Aber was mache ich, wenn ich alleine bin? Dann konzentriere ich mich aufs Wiederbeleben. Dann ist mir quasi der Defibrillator in dem Fall egal, unter Anführungszeichen. Dann ist es wichtig, dass ich wiederbelebe.
Genau, wenn du alleine bist, dann zählt zuerst die Wiederbelebung. Du kannst einen Defibrillator nur von einer anderen Person holen lassen.
Das Rote Kreuz engagiert sich ja in sehr vielfältiger Weise zum Thema Erste Hilfe. Vielleicht schauen wir uns einmal wirklich genauer noch an die Angebote und die Initiativen. Welche gibt es denn da noch neben dem Angebot der Bevölkerungskurse?
Ja, unsere Angebote sind sehr vielfältig. Wir haben nicht nur Erste-Hilfe-Kurse für die Bevölkerung, sondern wir bieten auch spezielle Firmenkurse an. Dann gibt es das Maskottchen, den Rocco. Den kennen die Kinder meistens aus dem Kindergarten, weil der die Kinder im Kindergarten und in der Volksschule besucht und dort auf spielerische Art und Weise schon mit einer die Grundlagen der Erste-Hilfe trainiert. Wir sind auch in den Schulen aktiv. Da gibt es zum Beispiel das Programm Schüler retten Leben, wo die Schüler jährlich die Wiederbelebungsmaßnahmen trainieren können. Rund um den World Restart a Heart Day, der jedes Jahr am 16. Oktober stattfindet, setzen wir außerdem weitere Aktivitäten, um Aufmerksamkeit auf die Wiederbelebung zu lenken. Und wie ich bereits zu Beginn des Gesprächs erwähnt habe, kann die Überlebenschance beim Atem-Kreislauf-Stillstand vor allem durch das beherzte Eingreifen der Ersthelferinnen und Ersthelfer erhöht werden. Und wenn man sich da die Statistiken anschaut, dann sieht man, dass Österreich im Vergleich zu anderen Ländern leider gar nicht so gut abschneidet. In Ländern wie zum Beispiel den USA, Kanada und Skandinavien, wo die Wiederbelebung fest im Lehrplan der Volksschulen oder der Grundschulen verankert ist, die haben Wiederbelebungsraten von ca. 40-70%, was sehr hoch ist. In Österreich und Deutschland im Vergleich liegt die Rate nur bei ca. 10-20%. Und das bedeutet, dass von den rund 10.000 Kreislaufstillständen, die jährlich in Österreich außerhalb von Krankenhäusern stattfinden, nur ca. 1.000 bis 2.000 Menschen aktuell überleben können.
Also da gibt es definitiv noch Aufholbedarf, auch in Sachen Aufklärung, Erste Hilfe, darum sitzen wir auch heute da. Wenn ich jetzt mir den Podcast anhöre und ich denke mir, naja, würde mir auch nicht schaden, einmal wieder den Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen, wie komme ich denn am schnellsten dazu?
Am einfachsten ist, du gehst auf unsere Website www.erstehilfe.at. Dort kannst du österreichweit nach Kursen suchen und du kannst dich, wenn du einen Kurs, der für dich passt, gefunden hast, auch direkt online anmelden.
Viele Menschen nehmen sich ja leider gar nicht wirklich Zeit für einen Erste-Hilfe-Kurs. Die denken sich dann, ja, das habe ich eh irgendwann einmal gehört in der Schule und es wird mich vielleicht eh gar nie treffen und so weiter. Hört man ja gerade auch in den Statistiken, dass das leider offensichtlich so ist. Kann man sich eigentlich auch auf anderem Weg noch Wissen aneignen? Quasi, weiß ich nicht, durch YouTube-Tutorials für Erste-Hilfe oder ähnliches? Was gibt es da noch?
Wir als Rotes Kreuz legen natürlich schon großen Wert darauf, dass unsere Bevölkerung in der Ersten Hilfe gut ausgebildet ist. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, in regelmäßigen Abständen Erste-Hilfe-Kurse zu besuchen und sich da regelmäßig das Wissen anzueignen und einfach wieder aufzufrischen. Wer allerdings einen niederschwelligen Zugang zum Thema sucht, kann auch da auf unserer Website fündig werden und einen E-Mail-Crash-Kurs absolvieren. Da zeigen wir in 5 Modulen an 5 Tagen, dass es gar nicht so schwer ist, das Richtige zu tun. Außerdem kann man als Einstieg in das Thema auch ein Erste-Hilfe-Quiz auf www.erstehilfe.at absolvieren und sich sein persönliches Online-Zertifikat abholen. Und das weckt dann hoffentlich Lust auf mehr und das Interesse.
Jetzt hast du vorher eh noch angesprochen, in regelmäßigen Abständen. Was ist denn so ein regelmäßiger Abstand? Also wann sollte ich das Erste-Hilfe-Wissen auffrischen? Nach 3 Jahren, nach 5 Jahren, 4 Jahren?
Im besten alle 4 Jahre.
Eine Frage würde mich auch noch interessieren, was kann man denn eigentlich im Bereich der Vorsorge machen?
Nachdem 75% aller Unfälle zu Hause, in der Freizeit oder beim Sport passieren, macht es natürlich Sinn, wenn man zu Hause ein Erste-Hilfe-Set hat. Und auch beim Wandern, bei sportlichen Aktivitäten und so weiter würde ich empfehlen, ein kleines Erste-Hilfe-Packerl einfach mitzunehmen. Außerdem soll in jedem Haushalt auch ein Feuerlöscher stehen. Man kann zudem auch verschiedenste Vorkehrungen treffen, damit man einfach die Gefahr eines Unfalls im Vorhinein schon eindämmt. Zum Beispiel kann man Stolperfallen wie lose Kabel, rutschige Teppiche oder anderes entfernen und bearbeiten oder auch beim Sport entsprechende Schutzkleidung tragen. Und was ich auch immer gern sage, manchmal ist es gescheiter, man holt doch die Leiter, anstatt sie auf den Drehsessel zu stellen.
Ja, da muss ich mich wieder an der Nase nehmen. Das habe ich gerade letztens einmal gemacht, glaube ich. Habe ich nicht so ein gutes Gefühl dabei gehabt. Elena, was mich jetzt persönlich bei dir noch interessieren wird, wie bist denn du überhaupt zum Roten Kreuz gekommen? Du bist ja 24 Jahre jung, also Respekt, du machst das jetzt 6 Jahre schon, hast gesagt. Was hat dich motiviert oder wie hat es dich gepackt damals?
Ich habe damals eine Bekannte gehabt, die beim Roten Kreuz aktiv war und die mir ein bisschen erzählt hat, was das Rote Kreuz so alles macht. Und ich habe mir außerdem gedacht, dass ich nach der Matura irgendwas Sinnvolles mit meiner Freizeit anfangen möchte und habe eben 2018 damals dann mit der Rettungssanitäter-Ausbildung gestartet und bin noch immer sehr engagiert und motiviert dabei.
Wie gehst du mit dem doch auch psychischen Belastungssituationen um? Suchst du dann da irgendeinen Ausgleich? Redest du viel drüber oder wie gehst du damit um?
Eine große Hilfe in so Situationen ist einfach die Gemeinschaft im Roten Kreuz. Wir reden viel im Team, das gemeinsam vor Ort ist. Wir sind ja nie alleine unterwegs, sondern immer zu zweit oder zu dritt. Und das ist eine große Hilfe, wenn man mit den Menschen spricht, die auch dort waren und dasselbe erlebt haben und sonst der sportliche Ausgleich oder was auch immer ich das Gefühl habe, dass mir gerade gut tut.
Vielen Dank für das informative Gespräch und vor allem das Auffrischen unserer Erste-Hilfe-Kenntnisse quasi durchs Ohr, liebe Elena. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt an das Rote Kreuz Steierland oder natürlich an die Initiative Steierland direkt, die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte gleich noch auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört. Die nächste Folge unseres Steierland Bahnbrechen Podcasts kommt wie gewohnt in einem Monat. So long, rock on!